Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch allen einen schönen, guten Sonntagmorgen. Wird so langsam warm, schwitzen tue ich noch nicht, aber... Ja, ich habe euch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Ihr kennt mich, ich mag das, wenn man so ein bisschen immer weiß, mit wem man es zu tun hat, und ich bringe halt immer meine Schauspieler mit. Ich habe euch jemanden heute mitgebracht, der aber nicht allzu bekannt ist. Also ich weiß nicht, ob ihr darauf kommt. Es ist ein Schauspieler in Amerika, ist er sehr bekannt, bei uns nicht unbedingt. Und ich glaube, er ist der einzige Schauspieler, der in einem Film seine eigene Rolle spielt und dessen Titel auch sein Name trägt. Kennt den jemand? Oh, sehr gut. Oh, Corinna, die ist fit hier. Genau, John Malkovich. Ja, der spielt so einen Film, in einem Film mit, heißt Being John Malkovich. Spielt sich da einfach selbst. Den Film, den ich aber suche, der ist auch nicht so bekannt. Bin mal gespannt, ob Corinna draufkommt. Es ist ein Film, der ein bisschen komisch ist, ein bisschen verrückt. Da passieren manchmal ganz komische Sachen drin. Kommst du vielleicht drauf? Okay, ich sage ihn euch, der Film heißt Burn After Reading. Ja, kennst du, genau. Ja, Burn After Reading, um was geht es in dem Film? Also wie gesagt, die Handlung ist ein bisschen komisch, manchmal abstrus, da passieren Dinge, die erwartet man überhaupt gar nicht. Und der Film beginnt eben mit dieser Figur, die John Malkovich spielt, und es steigt ungefähr da ein, der Mann entschließt sich gerade, seine Arbeitsstelle zu kündigen, kommt nach Hause und beschließt, seine Memoiren aufzuschreiben. Ja, und er schwelgt so in den Idealen, die er so vertreten hat zu seiner Lebzeit, und es war eigentlich alles so gut, so wie es ist. Und was aber bezeichnend ist, dieser Mann bemerkt überhaupt nicht, dass sein Leben drauf und dran ist, in eine absolute Katastrophe zu steuern. Der ist total blind, schwelgt in seinen Idealen und wie gut doch sein Zustand ist, und merkt überhaupt nicht, dass er auf eine Katastrophe zusteuert. Die Bibelverse, die ich heute mit euch betrachten möchte, die handeln eigentlich genau von diesem Sachverhalt. Da richtet Gott warnende Worte an sein Volk, weil das Volk denkt, so wie der Zustand ist, ist es doch eigentlich gut, und das Volk kapiert überhaupt nicht, dass es auf eine Katastrophe zusteuert. Das Volk ist in einem Zustand, wo es nicht versteht, was es bedeutet, wahren Gottesdienst zu halten, sondern einen falschen Gottesdienst an den Tag legt, weil es den Glauben falsch auslegt. Und Gott warnt sein Volk, um ihnen deutlich zu machen, was wahrer Gottesdienst bedeutet. Was es bedeutet, seinen Glauben richtig auszuleben. Ich möchte mit euch ein paar Verse aus Jesaja 1 lesen. Das sind Verse, die den meisten von euch jetzt nicht so geläufig werden. Und ich habe diese Verse jetzt auch erst so entdeckt. Also das sind jetzt nicht gerade die bekanntesten Worte. Kurz vorneweg, Gott benutzt zu Anfang dieser Verse den Ausdruck Sodom und Gomorra, meint aber das Volk Israel. Sodom und Gomorra existieren zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, sondern er möchte eigentlich deutlich machen, ihr verhaltet euch wie Sodom und Gomorra. Ja. Also wir lesen die Verse 10 bis 15. Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes, der Mastkälber überdrüssig und am Blut der Jungstiere. Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speiseopfer, Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wenn man diese Verse so liest, dann merkt ihr so von der Stimmung, wie geht es gerade so richtig in den Keller. Ja, das sind ziemlich heftige und deutliche Worte, die Gott an sein Volk richtet. Und was so ein bisschen verwundert, ist nämlich der Hintergrund dieser ganzen Situation. Der Hintergrund ist nämlich, wir haben es hier ja mit Jesaja zu tun, und Jesaja war ein Prophet, der zu den Zeiten der Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia gewirkt hat. Wir haben hier 4 Könige und 3 von diesen Königen, die waren eigentlich ziemlich positive Könige. Ja, also bei 3 von 4 steht da wirklich immer in den Chroniker, das waren Könige, die taten, was dem Herrn gefiel. Also eigentlich waren es gute Könige. Und eigentlich könnte man sagen, die Zeit war eine gute Zeit, so wie sie ist. Ja, man liest ja im Text, dieses Volk hält diese Gottesdienste, es bringt Schlachtopfer, es tut eigentlich alles das und man denkt, eigentlich ist doch alles gut. Ja, also diese Linie von Königen war weitestgehend eine gottesfürchtige Königslinie, mit Ausnahme von Ahas. Und dennoch richtet Gott diese harten Worte an sein Volk. Warum? Das Problem ist, der Glaube wird falsch ausgelebt. Warum wird er falsch ausgelebt? Der Glaube hatte nur noch bedeutet für sie, die vorgegebenen Regeln einzuhalten, die Termine wahrzunehmen und diese festen Abläufe und Rituale einfach abzuspulen. Das hat Glaube für die Leute damals bedeutet. Ich möchte mal Vers 15 hier bringen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Das ist ja, finde ich, so der heftigste Vers, der hier ausgedrückt wird. Und man könnte hier schon sagen, ja Gott, übertreibst du nicht gerade ein bisschen? Also das ist doch ein bisschen überhart jetzt. Ja, also die Leute machen die Gottesdienste, bringen ihre Opfer da etc. Und jetzt sagst du auch noch, die haben Blut an den Händen. Ich möchte euch einen kleinen Vergleich zeigen zu der Zeit von Jesus. Wir springen einfach mal 600 Jahre vor in der Zeit. Lesen wir zum Beispiel in Lukas 18, Vers 11 und 12 von den Pharisäern. Und da steht, der Pharisäer trat hin und betete bei sich selbst, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch diese Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich habe. Und da sieht man, ein Pharisäer, der tut alles, was das Gesetz von ihm verlangt. Und man denkt ja eigentlich, ist doch richtig, ist doch alles gut. Aber was ist die Tatsache? Was lesen wir in Matthäus 27, Vers 25? Und das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und die Rede ist von Jesus. Angestachelt durch die Pharisäer. Und dann merken wir, dieser Vers in Jesaja 1, Vers 15, der stimmt doch in gewisser Weise. Dass dieser Pharisäer oder diese Pharisäer in ihrem Übermut, in ihrem Stolz darüber, dass sie diese Regeln eingehalten haben, dass sie durch diesen Übermut letztendlich ein ganzes Volk dazu geführt haben, den Messias ans Kreuz zu schlagen. Und was ich finde, was so deutlich wird in Jesaja, aber auch hier unter diesem Zusammenhang ist, und das möchte ich euch als erstes mitgeben, Gott warnt uns vor diesem Übermut. Gott warnt uns ganz deutlich davor, wenn wir meinen, es ist so gut, wie wir es handhaben, wenn wir meinen, es reicht, dass wir sonntags hierher kommen, wenn wir meinen, es reicht, einmal im Monat Abendmahl zu uns zu nehmen. Wenn wir denken, dass das ein sicherstehendes Christsein ausmacht, dann warnt uns Gott ganz, ganz deutlich davor und sagt, Leute, 1. Korinther 10, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Da warnt uns die Bibel ganz deutlich davor. Wenn wir meinen, sicheres Christsein zeichnet sich dadurch aus, dass wir sonntags zur Gemeinde gehen und ab und zu unsere Rituale hier mitmachen, dann sagt Gott ganz klar, Leute, wer da meint, sicher zu stehen, der seht zu, dass er nicht falle. Und das Resultat, wie wir es ja auch jetzt bei Jesus gesehen haben, ist, dieser Übermut, der kann zu einem ganz großen Schaden führen. Zu einem ganz großen Schaden. Ich möchte euch ein Beispiel weitergeben, wo ich das selbst bei mir in jüngster Zeit erfahren habe. Hier seht ihr einen Spieltag vom Volleyball. Einige wissen es vielleicht nicht, ich bin Volleyballtrainer von einer Damenmannschaft. Und ich möchte euch mal gern kurz so erzählen, wie unsere Runde dieses Jahr gelaufen ist. Also die Runde 17-18. Ja, wir haben angefangen die Runde und ich konnte noch nicht so gut abschätzen, weil man hat immer neue Spieler, man weiß nie genau, wie gut läuft das alles zusammen und so. Und ich muss euch sagen, die Spiele, die Hinrunde, wir haben die Leute richtig verkloppt. Also wir haben alles gewonnen. Wir hatten den stärksten Angriff, wir hatten die besten Angaben und wenn du diese zwei Komponenten schon hast, dann gewinnst du sehr viele Spiele. Das ist einfach so, taktisch gesehen. Ja. Und wir haben so die Hinrunde beendet und haben so gemerkt, wir sind eigentlich die Besten in der Liga. Wir sind richtig stark unterwegs und wir können jeden vermöbeln, der zu uns kommt. Ja, wir können die alle abziehen. Und dann beginnt die Rückrunde. Und wir spielen die ersten Spiele, gewinnen die dann auch wieder. Und dann weiß ich noch, kam der Spieltag, wo wir gegen den Tabellensechsten gespielt haben. Ja, also von 9 Mannschaften, 6 Stück, merkst du, 9 Mannschaften, 6. Platz, da merkst du schon, ja, so gut werden die nicht sein. Und man kennt ja die Spieler dann auch nach der Hinrunde. Also man weiß, was können die nicht und so. Ja, und dann sage ich in den beiden Trainingseinheiten von meinen Mädels, weil wir taktisch ein bisschen was umgestellt haben, ich sage, Mädels, macht euch keine Sorgen, die sind nicht gut. Macht euch keine Sorgen. Und die Mädels haben auch gesagt, ja, wir wissen, die sind totale Flitzpiepen, also die kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Ne? Alter, fast alle über 50, überhaupt nicht gut, also macht euch keine Sorgen. Ja. Dann fahren wir zu diesem Spieltag und die haben uns so abgezogen. Die haben uns so abgezogen, wir haben gedacht, was ist hier los? Es ist auch ein anderer Trainer auf mich zugekommen, hat gesagt, wieso spielen die auf einmal so gut? Die können überhaupt nicht so gut spielen. Was ist da los? Ich denke mir auch, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Die können nicht so gut spielen. Ja, später habe ich mir dann schon gedacht, ja natürlich, das war eine Lektion von oben. Ne? Also da habe ich gemerkt, wer meint sicher zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Das merkst du in dieser Situation. Aber viel schlimmer ist das, was danach kam. Das Schlimme war nämlich der Schaden, der daraus entstanden ist. Die ganze Teamchemie, diese Teammoral, die wir so gut aufgebaut haben über das ganze Jahr hinweg, die war ab diesem Zeitpunkt wie verflogen, wie weg. Es war nur noch schlechte Stimmung. Man war so sauer aufeinander, untereinander. Also es war richtig Gift in der Situation. Und es hat mich so viel Nerven und Kraft und Aufwand und Zeit gekostet, das alles wieder hinzukriegen, diesen ganzen Scherbenhaufen wieder aufräumen zu können. Hat mich so viel gekostet. Und ich habe mir gedacht, Junge, wärst du doch einfach nicht so arrogant gewesen. Wärst du einfach nicht so übermütig gewesen, dann hättest du diesen ganzen Schaden, der da entstanden ist, nicht aufräumen müssen. Und ich finde, an dem Beispiel, da wird es deutlich, Gott warnt uns nicht umsonst vor diesem Übermut, vor diesem Denken, dass wir meinen, sicher zu stehen, wenn wir einfach nur durch unsere Taten das so wie immer machen und handhaben, dass das läuft. Weil wir sehen, Übermut kann zu einem großen, großen Schaden führen. Und wir würden uns so viel ersparen können, wenn wir einfach nicht selbstsicher und übermütig werden würden. Gott warnt uns vor dem Übermut, weil Übermut kann einen großen, großen Schaden herbeirufen. Ich möchte mit euch einen zweiten Punkt betrachten, und gerade 2 Verse weiterlesen, die Verse 16 bis 17. Und da lesen wir folgende Worte. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun, lernt, Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht, hilft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Wir merken, hier ist jetzt so ein richtiger Umbruch. Diese Warnung, die er vorher ausgesprochen hat, das schwenkt jetzt über in das, was sie eigentlich tun sollen. Und was ich finde, was so schön deutlich wird, und das möchte ich euch als Zweites mitgeben, ist, der Glaube, der soll sich in eurem Alltag widerspiegeln. Ihr sollt nicht einfach nur herkommen und eure Sachen hier abhalten, sondern wenn ihr rausgeht, wenn ihr in den Alltag geht, da fängt eigentlich der Gottesdienst erst an. Ja, der Glaube, der soll sich im Alltag widerspiegeln. Und wie sollen wir das tun? Wir lesen hier, hört auf, Böses zu tun und lernt Gutes tun. Bedeutet, wenn wir den Alltag im Glauben widerspiegeln wollen, dann sollen wir die schlechten Angewohnheiten unterlassen und stattdessen gute Taten ausführen. Ja, das lesen wir hier ganz schön, 16, 17, ist es richtig praktisch dargestellt. Und jetzt lesen wir hier etwas von schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe und helft dem Bedrückten. Und ich habe mich gefragt, wer sind die Leute? Wer sind die Weisen, die Bedrückten und die Witwen? Damals waren es die, die in diesen Randgruppen, zu diesen Randgruppen gehörten. Das waren die, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Die Witwen und die Weisen, die Bedrückten, das sind die gewesen, die von Gott verflucht worden sind, nach deren Denken. Und wenn die verflucht sind, dann willst du mit denen nichts zu tun haben. Ja, weil dann könnte ja Fluch auch auf dich übergehen. Deswegen versuchst du dich so gut wie möglich von denen abzuschotten. Ja, das waren die damals. Ich habe mich gefragt, wer sind diese Gruppen heutzutage? Weil wenn wir darüber nachdenken, der Bedrückte, wenn es jemand jetzt irgendwie Unrecht erfährt, dann kann er sich in meisten Fällen in unseren Breitengraden einen Anwalt nehmen und dagegen klagen. Die Weisen, also die stehen jetzt auch nicht so schlecht da in unserer Gesellschaft, und die Witwen, denen geht es auch gut, weil die sind eigentlich auch abgesichert vom Staat her. Also merke ich, auf unsere Situation heute passen diese drei Beispiele nicht so gut. Die Frage ist, wer sind die heutzutage? Ganz einfach, man könnte sagen, das sind genauso die, mit denen keiner zu tun haben möchte. Also wie auch damals, müssen wir uns heute sagen, das sind die, mit denen keiner zu tun haben möchte. Jetzt ist die Frage, wer sind die bei uns, mit denen keiner zu tun haben möchte? Und ich möchte euch ein Beispiel weitergeben, wovon ich glaube, dass jeder Einzelne von uns in irgendeiner Art schon mal Kontakt damit hatte. Glaube ich, jeder Einzelne von uns. Und das ist Lästern, üble Nachrede und Mobbing. Ich glaube, jeder von uns, egal ob wir in der Schule sind, Grundschule, weiterführende Schule, Ausbildung, Job oder auch im Rentenalter, weil da hat man ja auch mit Nachbarn zu tun, dieses Problem, das kennt jeder von uns in irgendeiner Art und Weise, bin ich mir sicher. Ich möchte mal schauen oder euch aufzeigen, was die Bibel denn sagt zu diesem Lästern und dieser üblen Nachrede. Und im Neuen Testament gibt es einen Schreiber, der sehr ausführlich über dieses Thema schreibt, und das ist Jakobus. Ich möchte euch gerade mal drei Verse weitergeben, was Jakobus schreibt. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das sind ziemlich, ziemlich deutliche Worte. Weiter in 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Oder noch deutlicher in Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Ich finde, in Jakobus wird es sehr, sehr deutlich, die Zunge, die wir haben, die kann einen riesengroßen Schaden anfügen. Eben durch Lästern, Mobbing, üble Nachrede, kann einen riesengroßen Schaden verursachen. Ich möchte euch ein Beispiel weitergeben, wo ich finde, an dem ist es sehr deutlich geworden. Mir geht es um die Person links, das ist der Olli, ist ein Bekannter von Benny, Verwandter, glaube ich. Ja. Und die waren vor einigen Wochen bei uns zu Besuch. Im Teenkreis und Jugendkreis und haben die Stunde gehalten. Und dieser Olli hat uns seine Geschichte erzählt, einfach seine gesamte Lebensgeschichte. Und an diesem Abend ist auch dieses ganz deutlich geworden, dieses Thema Mobbing, das war ihm ganz, ganz wichtig. Weil er hat erzählt, er wurde, als, weil er etwas kleinwüchsiger war, als Kind immer gehänselt oder von anderen fertig gemacht und abgelehnt. Und was das in ihm ausgelöst hat, finde ich, das macht es relativ deutlich, was wir gerade in den Bibelversen gelesen haben. Dieser Olli hat sich geschworen damals, der wird dafür sorgen, dass niemand jemals es nochmal wagen wird, sich über ihn lustig zu machen oder ihn fertig zu machen. Das wird keiner wagen, dafür wird er sorgen, das hat er sich geschworen. Und was dieser Olli gemacht hat, ist, ja, er war dann in der Ausbildung zum Maurer und hat dann auch an Kraft wirklich zugelegt. Und er hat erzählt, der hat ab einem gewissen Punkt überhaupt keine Probleme mehr gehabt, die Leute zu vermöbeln, wenn sie ihn auch nur schräg angeschaut hatten. Ja, wenn er den Eindruck hatte, der wird mir irgendwie schief kommen, dann hat er die richtig zusammengefaltet. Und er hat sich so einen Respekt unter den Leuten verschafft, das ging so weit, dass sogar die engsten Freunde langsam Angst vor ihm bekommen haben. Er hat auch erzählt, dass er mit einer Schusswaffe jemanden ins Gesicht geschossen hat. So weit ist das gekommen, ja. Da merkst du einfach, an diesem Beispiel wird deutlich, diesen Hass, diesen Frust, den es in Menschen auslösen kann, wenn man einfach nur Leute mobbt oder fertig macht, das kann zu was unglaublich Zerstörerischem führen. Ja, wir haben das Glück, dass Olli noch zum Glauben gefunden hat, heute als Evangelist tätig ist, aber ich denke an die Menschen, die dieses Vorrecht nicht haben, an die Menschen, die leiden und den Herrn nicht kennen, die diese Befreiung nicht erfahren haben. Ja, wenn wir einfach darüber nachdenken, uns die Amokläufe an den Schulen in den USA oder auch hier in Deutschland vor Augen führen, das hat wirklich meistens diesen Hintergrund, dass das Leute sind, die von anderen gemobbt und fertig gemacht werden. Und da merkst du einfach dran, dieses Lästern, das hat so eine zerstörerische Wucht. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und wenn wir zurück zu Jesaja gehen, dann sagt Gott uns ganz deutlich, Leute, macht das nicht. Macht das nicht, unterlasst es, tut es nicht, weil es Sünde ist. Und wie wir in Jakobus gelesen haben, wenn ihr das tut, dann ist eure Frömmigkeit wertlos. Das sind ganz deutliche Worte. Also macht es nicht. Das Problem ist jetzt, es reicht nicht. Wir haben gerade gelesen, in Jesaja, du sollst das Böse unterlassen, aber du sollst auch das Gute tun. Ja? Wenn du jetzt morgen auf der Arbeit bist und bekommst wieder mit, wie Leute schlecht über einen reden, dann reicht es nicht, dass du nicht mitmachst. Das wird nicht reichen. Warum? Weil der Betroffene, dem ist es egal, ob es jetzt 2 oder 3 Leute waren, die ihn fertig gemacht haben. Das Gefühl innerlich, diesen Hass wird er trotzdem bekommen. Jetzt ist die Frage, wie können wir stattdessen dann das Gute tun? Und hier möchte ich euch ein Beispiel geben aus meiner Teenie-Zeit. Ich hatte gehofft, dass Andi Wieben heute da ist, aber der ist leider in Urlaub, weil es mich noch interessiert hätte, ob er sich daran erinnert. Und zwar hatten wir im Teenkreis, das ist jetzt etwa 20 Jahre her, hatten wir eine Stunde, da ging es genau um das Thema. Lästern, Mobbing, üble Nachrede, ging es genau um das Thema. Und Andi hat uns auch deutlich gemacht, Leute, wer Jesus nachfolgt, der darf so etwas nicht tun. Ja, ganz deutlich klar gemacht, das ist gegen Gott, gegen die Bibel, wir dürfen nicht dagegen handeln. Aber was Andi dann gemacht hat, und da hätte ich ihn jetzt gefragt, ob er sich daran erinnert, ist, er hat uns eine Hausaufgabe aufgegeben. Und er hat zu uns gesagt, Leute, ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Nächste Woche sehen wir uns wieder und dann frage ich, ob ihr es gemacht habt. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit für folgende Aufgabe. Ihr werdet mit Sicherheit eine Situation erleben, wo wieder jemand lästern wird über jemand anderen und ihr werdet es mitbekommen. Und dann möchte ich, dass ihr hingeht und statt dem Negativen was Positives über die Person sagt. Hat Andi uns gehen lassen. Und da ich gerade eben ein schlechtes Beispiel von mir erzählt habe, darf ich jetzt auch ein positives Beispiel von mir weitergeben. Freitags war Teenkreis Dann war die Woche fast rum. Es war donnerstags oder mittwochs, wo ich dann das erlebt habe. Ich habe es, glaube ich, schon vergessen, was Andi uns als Hausaufgaben aufgegeben hatte. Dann kommt es zu der Situation, also ich war 9 Jahre alt, deswegen, das ist ja, fängt ja schon in diesem jungen Alter wirklich an. Und da habe ich mitbekommen, wie zwei meiner Freunde, wir waren draußen am Spielen, angefangen haben, über einen zu lästern, der auch in der Nähe wohnte, und haben über den gesagt, ey, lass uns nicht zu dem gehen, wir wollen nicht, dass der mitspielt, weil der hockt eh nur in seinem Haus rum, guckt die ganze Zeit nur Fernsehen und so, und mit dem kannst du nicht spielen, das ist voll öde, mit dem zu spielen, lass uns den nicht einfach mit uns haben. Ja. Und dann fallen mir diese Worte von Andi ein. Hingehen und was Positives sagen. Dann habe ich überlegt, und bin ich hingegangen, habe gesagt, was du sagst, stimmt nicht. Ich habe letzte Woche einige Male mit ihm draußen auf dem Spielplatz verbracht, einige Stunden. Ja, und das war auch nicht das erste Mal, sondern habe wirklich öfters mit ihm draußen auf dem Spielplatz gespielt. Was du sagst, das stimmt so nicht. Und dann antwortet mir der Junge und sagt, stimmt, du hast recht. Eigentlich habe ich auch schon öfters mit ihm auf dem Spielplatz gespielt. Ne? Und das Interessante war, ab diesem Zeitpunkt wurde kein schlechtes Wort mehr darüber verloren, dass dieser Junge ein Stubenhocker oder sonst irgendwie was in der Art. Also nicht, dass ich es mitbekommen hätte, so jedenfalls. Aber ab diesem Zeitpunkt hat sich das komplett geändert, wie über den geredet wurde. Ich bin dann freitags zurückgekommen und Andi hatte dann, ich habe dem dann die Geschichte erzählt, und hat Andi gesagt, so, du kriegst jetzt eine Belohnung, hier hast du einen Katalog, bestell dir irgendwas, was du willst, ich kauf's dir. Ja, hat uns da irgendwelche so Schreibartikel oder so bestellen lassen. Aber ich habe diese Begebenheit habe ich nicht vergessen und habe mir gesagt, ich will das immer weitertragen in meinem Leben, weil das wird noch öfters vorkommen. Und dieses Prinzip habe ich dann auch wirklich versucht, so gut es ging, zum Beispiel dann auch auf dem Gymnasium anzuwenden, weil da hast du dann auch Leute, die am Rand sind, mit denen keiner zu tun haben möchte. Dass die komische Streber sind, die unsportlich sind, etc., die komisch reden, über die machst du dich lustig. Und ich gehörte immer zu dem Kreis in der Klasse, der relativ beliebt war. Ja. Aber ich habe irgendwie immer ein Herz für diese Leute, die am Rand sind, gehabt. Irgendwie. Und ich bin immer hingegangen und habe versucht, ihnen ganz normal zu begegnen, auch wenn sie vielleicht komisch waren in manchen Dingen, einfach anders waren als andere, aber ich habe trotzdem versucht, sie so zu behandeln, wie jeden anderen auch. Und ich empfehle euch wirklich, Leute, macht es auch, weil sich die ganze Stimmung in einer Klasse so verändern kann, dass auf einmal jeder anfängt, weil du auch zu diesen beliebten Leuten gehörst, dass jeder anfängt, die mit Respekt zu behandeln. Und auf einmal hast du so eine friedliche Klassenstimmung, eine Atmosphäre, wo wirklich jeder von profitiert. Ja? Und das empfehle ich euch wirklich auch, Leute, es reicht nicht, wenn ihr nicht nur das Böse nicht tut, sondern ihr müsst auch das Gute tun. Ja? Der Glaube soll sich in eurem Alltag widerspiegeln, indem ihr diese schlechten Angewohnheiten unterlasst und stattdessen gute Taten ausführt. Ich möchte mit euch noch einen dritten Punkt betrachten. Wir lesen weiter die Verse 18 bis 20, auch gerade nur 3 Verse. Da lesen wir, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund des Herrn hat es gesprochen. Wir merken auch hier wieder eine sehr deutliche Sprache, sehr markant. Das geht nicht einfach runter, was Gott hier an einer Warnung ausspricht. Wenn man den Text jetzt einfach mal grob zusammenfassen würde, also so gerade so eine kleine Analyse machen würde, dann würden wir es jetzt unterteilen sozusagen in 1. Vers Vergebung, 2. Vers Segen bei Gehorsam, 3. Vers Fluch bei Ungehorsam mit einer Warnung. Ja, so würde man die Struktur jetzt ganz grob zusammenfassen. Mir ist aber dieses, dieser Vers 19 so ins Auge gesprungen und hat mich nicht losgelassen. Dieser Satz, seid ihr willig und gehorsam. Weil ich glaube, hier liegt das Problem bei uns. Das, was, glaube ich, auch jeden anspricht. Ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns, die sind wirklich willig. Die wollen wirklich. Die wissen irgendwie, es ist richtig, was in Gottes Wort steht. Und ich will es eigentlich als Leitlinie für mein Leben anwenden. Also ich glaube, die meisten von uns kennen das, sie sind willig. Das Problem ist aber das zweite Wort. Dieses Gehorsam sein. Diesen Gehorsam dann wirklich zu leben. Ich glaube, da haben wir wirklich die Schwierigkeiten. Wie können wir diesen Gehorsam denn wirklich dann praktisch ausleben? Das Tolle ist, die Bibel kennt dieses Problem ja auch. Wir lesen in Markus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder noch das weitere Beispiel in Römer 7, 18. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Ich glaube, auch Verse, die ihr gut kennt. Und wo ich auch glaube, da hat jeder von uns seine Schwierigkeiten damit. Der Wille ist eigentlich da, diese gute Absicht ist da, aber diese Selbstdisziplin, das dann wirklich durchführen zu können, die fehlt uns. Diese Selbstbeherrschung, wirklich auch Nein sagen zu können, das ist das, wo wir so große Probleme damit haben. Und die Frage ist, was können wir gegen diese mangelnde Selbstdisziplin tun? Ich kann euch jetzt die theologische Antwort geben. Theologische Antwort ist, müssen wir in Römer gerade weiterlesen, da lesen wir in Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und da können wir als drittes festhalten, schau auf Christus. Das ist das, was Paulus weitergibt. Ne? Er beleuchtet erst eben diesen Sachverhalt, ne? Ich will zwar, aber ich schaff's nicht. Und in Vers 25 kommt dann dieser Bruch weg von sich selbst und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, und er schaut auf Christus. Das ist die theologische Antwort. So, es gibt so eine Sache, die kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn irgendein, sagen wir mal, theologisch gebildeter Bibelschüler auf mich zukommt und mir dann diese theologisch-metaphorische, bildliche Antwort gibt, schau auf Christus. Ich bin da etwas zu pragmatisch und muss sagen, Junge, was heißt das? Hier im Bild zu mir zu sprechen, das bringt mir nichts. Was heißt schau auf Christus? Soll ich die ganze Zeit so rumlaufen? Ja, was bedeutet das? Wie kann ich auf Christus schauen? Wie geht das ganz praktisch? Und hier möchte ich euch jemanden bringen, den habe ich euch schon öfters mal in meinen Predigten gebracht, Heinz Weber. Und das habe ich entsprungen aus diesem Heft hier. Das hier ist das Prager Forum für Ehemalige. Ist so eine Art Information oder auch einfach ein Heft, das ehemalige Prager Schüler zugeschickt bekommen, wo zum einen Buchrezensionen über gläubige Bücher drin sind, aber auch immer so eine Art kleine Andacht. Und Heinz Weber hat diese Andacht, diese Woche ist das Heft gekommen, hat dieses Mal in dieser Ausgabe diese Andacht gebracht. Und es geht genau um dieses Thema Selbstdisziplin. Ich will zwar, aber ich schaffe es nicht. Ja, genau das Problem, das greift er auf. Ja, und Heinz ist so jemand, der immer imaginär so eine Art Situation beschreibt oder so eine Art Geschichte erzählt, die aber sehr in die Wirklichkeit reinspricht. Und er redet in diesem Artikel mit einem Bibelschüler, mit einem x-beliebigen Bibelschüler. Man weiß aber, der hat hunderte solche Bibelschüler in seiner Laufzeit vor sich sitzen gehabt, die ihn genau diese Frage gestellt haben. Ich will zwar, aber ich kann nicht. Was muss ich tun? Und Heinz Weber gibt uns folgende Antwort. Du musst aufhören, dich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Nicht du musst dir die Selbstdisziplin aus den Poren schwitzen. Gott hat dir in seiner Liebe bereits gegeben, was er von dir fordert, ständig um Disziplin und Kraft zu bitten, statt ständig um Disziplin und Kraft zu bitten, solltest du anfangen, dafür zu danken. Du sollst anfangen, dafür zu danken. Das ist das Wesen des Glaubens. Im Dank ergreife ich den Reichtum, den Christus mir bereits gab. Wer ständig um etwas bittet, was Gott ihm bereits gegeben hat, offenbart nur seinen Unglauben. Wir dürfen danken, wenn wir lesen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, also was Heinz Weber deutlich macht, ist, Gott hat es dir bereits gegeben. Schau auf Christus, indem wir danken statt jammern. Das ist es ganz praktisch umgesetzt. Wenn du wieder an diesen Punkt kommst, wo du merkst, ich bin schon wieder hingefallen, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich habe zwar den Willen, aber ich schaffe es nicht, diesen Gehorsam durchzuziehen, dann sollst du nicht anfangen zu jammern und sagen, Herr, ich habe es schon wieder nicht geschafft, sondern du sollst danken, dass Gott dir Selbstbeherrschung gegeben hat. Und das möchte ich euch mitgeben, probiert es einfach mal aus. Sag Gott einfach mal Danke, wenn ihr das nächste Mal wieder auf die Schnauze gefallen seid. Sag Gott einfach mal Danke, dass du mir Selbstbeherrschung gegeben hast. Und dann wartet einfach mal einen gewissen Zeitraum ab und schaut, was passiert. Also Heinz macht dann auch hier deutlich, Leute, es ist nicht so, dass das jetzt von jetzt auf nachher sofort sich ändert, aber sagt, über einen längeren Zeitraum hinweg wirst du sehen, wie Gott in deinem Leben wirken wird. Wenn du statt jammern anfangen wirst, zu danken. Ja. Ich möchte zu Ende nochmal zusammenfassen, was wahren Gottesdienst ausmacht, wie man den Glauben wirklich lebt. Wir haben als erstes festgehalten, Gott warnt uns vor dem Übermut. Weil wir sehen, Übermut kann zu einem großen Schaden führen. Wenn wir denken, es reicht, wir stehen sicher, es reicht, wenn wir einfach nur unsere Liturgie hier abhalten. Wenn wir denken, das reicht, dann werden wir erleben, dass wir fallen werden. Und der Schaden, der wird groß sein. Wir haben als zweites festgehalten, der Glaube soll sich stattdessen im Alltag widerspiegeln, indem wir die schlechten Angewohnheiten unterlassen und stattdessen die guten Taten ausführen. Ja, also bleibt auch wirklich ganz praktisch bei diesem Beispiel mit Lästern. Macht nicht mit, sondern beim nächsten Mal die Hausaufgabe an euch, ihr sollt stattdessen gute Worte über diese Person sagen. Ja? Und als drittes, schau auf Christus, indem wir danken, statt jammern.